Hallo Bruder, der du rausgehst. Ich habe eben gedacht, wenn das Lied 5 Strophen gehabt hätte, dann wäre das Klavier auseinandergefallen. Weil du in jeder Strophe nochmal ein Kilo mehr Energie investiert hast. Danke dir. Ich könnte stundenlang mit dir singen. So, ihr Lieben, willkommen in der Hängematte. Das wundert euch jetzt, ich weiß, aber ich lade euch jetzt zur Hängematte ein. Das hört sich doch gut an, so ein Nachmittagsschläfchen. Aber ihr wisst, ich bin natürlich nicht zum Schläfchen hergekommen und ihr auch nicht. Aber die Hängematte ist die Zeit zwischen dem Aufleuchten des Reiches Gottes und der Vollendung des Reiches Gottes. Und das haben wir heute Morgen ja festgestellt. Mit Jesus kam das Reich Gottes in die Welt. Das ist der eine Pflock. Und wir wissen, das Reich Gottes wartet auf seine Vollendung. Das ist der andere Pflock. Und dazwischen hängen wir. Wie Albert Frey dichtet, zwischen Himmel und Erde, da hängen wir, so wie Jesus am Kreuz, verbindet das eine mit dem anderen. Also, das ist unsere Hängematte heute Nachmittag. Und im ersten Teil, jetzt, möchte ich mit euch über diese Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi, zwischen dem Aufleuchten des Reiches Gottes und der vollen Aufrichtung des Reiches Gottes nachdenken. Und dann machen wir nochmal ein Päuschen, glaube ich, ne? Ist das so geplant? Würde uns aber nicht schaden. Und dann im letzten Teil schauen wir uns dann ganz speziell nochmal an, was Jesus über die Vollendung des Reiches Gottes sagt. Da habe ich euch ja noch versprochen, dass ich euch vielleicht ein bisschen überraschen kann. Mal sehen, was mir gelingt. Vielleicht überrascht ihr mich ja auch. Wir werden sehen. Okay. Beginne mit einem Zitat eines Theologen, den kennen wir nicht, war kein Adventist. Aber er hat einen Satz gesagt, der sehr tiefschürfend ist und jede Menge Fragen weckt. Der Satz heißt: Jesus kündete das Reich Gottes an und gekommen ist die Kirche. Erwartung, Erfüllung. Jesus kündigt das Reich Gottes an mit Johannes dem Täufer. Das Reich Gottes ist nah, das Reich Gottes ist da. Es beginnt jetzt, die Saat ist gesät, sie beginnt aufzugehen. Aber was dann kam, war die Kirche. Brauchst du noch ein Foto für dein Archiv? Für? Wunderbar, du hast jedes Recht, hier rumzulaufen, alle Bilder zu machen. Hier sitzen sehr attraktive Menschen. Solltest du mir auch erwischen, habe ich nichts dagegen. Ich habe wenigstens keine Maske auf. Okay, gut. Also, Jesus spricht vom Reich Gottes. Er sagt, das Reich Gottes ist da. Und ein paar Jahre später ist er weg. Von ihm ist nichts zu sehen bis zum heutigen Tag. Und was gekommen ist, ist eine Gemeinde in Jerusalem, in Samaria, bis ans Ende der Erde. Heute haben wir Millionen, Milliarden von Christen verschiedenster Konfession. Und wo ist das Reich Gottes? Da warten wir immer noch drauf. Hat sich die Erwartung Jesu erfüllt? Oder hat Jesus sich am Ende gar getäuscht? Kann nicht sein, nicht? Schüttelst heftig den Kopf, geht ja nicht. Jesus sagt uns ja die Wahrheit. Aber wenn er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch und Jesus verlässt uns wieder, wo ist dann das Reich Gottes geblieben? Ist es mit ihm wieder weggegangen? Ist das Reich Gottes geblieben? Und wo ist denn das Reich Gottes? Ihr merkt, mit der Himmelfahrt Jesu verändert sich die Situation. Solange Jesus bei seinen Jüngern war, konnte man sagen, das Reich Gottes ist hier. Zwar nicht so, wie die Jünger sich das gedacht hatten, Römer vertreiben, in Jerusalem einen Hofstaat aufrichten. Petrus als Außenminister, Jakobus als Innenminister und die anderen haben ihre Ministerposten, Schatzmeister, Judas und so weiter. Ne? Hat so nicht geklappt. Das Reich Gottes war offensichtlich von etwas anderer Art. Das mussten die Jünger erstmal lernen. Jetzt war Jesus weg und die Frage ist, was ist mit dem Reich Gottes seit der Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft? Das sollte natürlich nur eine kurze Zeit sein. Die Jünger fragen Jesus bei der Himmelfahrt, wirst du jetzt dein Reich aufrichten? Lass mal, die Frage ist nicht wichtig. Und weg ist er. Und da sitzen wir jetzt. Haben keine Ahnung, wann er kommt. Und warten. Und warten. Und warten immer noch. Oder schon nicht mehr? Haben wir das Warten schon aufgegeben? Wo ist das Reich Gottes? Mit dieser Frage möchte ich mich mit euch beschäftigen. Die Antwort finden wir im Neuen Testament. Denn nach den Evangelien, die vom Leben Jesu reden und vom Reich Gottes, das mit Jesus gekommen ist, haben wir die Apostelgeschichte, die uns erzählt, wie es mit der Gemeinde weiterging, wie es mit dem Reich Gottes weiterging und der Verkündigung des Reiches Gottes. Und dann haben wir die Briefe des Neuen Testaments, wo die Apostel, Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, Judas, uns berichten, wie sich Reich Gottes in ihrer Zeit gezeigt hat. Da werden wir ein paar Texte lesen. Das soll das Anliegen sein. Römer 14, Vers 7. Ich habe so eine Handvoll Texte ausgesucht, an denen ich das mit euch gerne illustrieren möchte. In Römer Kapitel 14, Vers 7. Und das sind jetzt alles Texte, die vom Reich Gottes handeln. Und sie stammen eben nicht mehr aus den Evangelien, wo Jesus selbst das Reich Gottes beschreibt, sondern jetzt geht es um Aussagen der Apostel nach der Himmelfahrt Jesu, wie sie über das Reich Gottes reden. Also, Römer 14, Vers 7. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ja, sag mal. Da steht was ganz anderes. Wer hat mir eine falsche Bibel hier untergejubelt? Ist ja auch ein schöner Text. Unser keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Ich suche den Text, vielleicht könnt ihr mir helfen. Kannst du mir helfen? Mal sehen. Ihr habt ja auch Smartphones und sowas, vielleicht könnt ihr es finden. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich hab's, Vers 17. Ich war schneller als ihr, ich hätte es auch rausgekriegt. Okay, ich hab's in meinem Manuskript falsch. Inge, du hast das gar nicht moniert in Friedensau. Jetzt hätte ich gedacht, dass du mir das sagst. Du hast das doch schon mal gehört. Ja, gut, also. Ach so, gut. Es ist ja ein Glück, dass ich das jetzt nochmal halten darf, damit ich selber mal. Also, Vers 17. Paulus hat sich ja gerade mit den Römern auseinandergesetzt über gewisse Fragen des Essens, Fastentage, die ja einige gehalten haben. Und dann ging es dann um Fleischessen und Gemüseessen und so weiter. Nur Wasser trinken oder Traubensaft oder was auch immer. Und da sagt Paulus, das Reich Gottes, das ist die Formulierung, die Herrschaft Gottes besteht nicht in Fragen des Essens und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude. Mit anderen Worten, wo Gerechtigkeit ist, ist Reich Gottes. Wo Frieden herrscht, ist Reich Gottes. Wo Freude im Heiligen Geist ist, also wo Menschen sich freuen am Glauben, an der Verbindung zu Gott, dort regiert Gott. Wo Gott regiert, ist Gerechtigkeit. Wo Gerechtigkeit regiert, regiert Gott. Wir merken, dieses Reich Gottes zeigt sich nicht in politischen Machtstrukturen. Wer beherrscht die Welt? Wer ist stärker als die Römer? Wer ist stärker als die Chinesen? Wer weist Amerika in die Schranken? Oder Pol Pot? Oder wer auch immer da sein mag. Ja? Sondern dieses Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Hier regieren die Werte Gottes, die Werte des reichen Gottes. Die, die Jesus in der Bergpredigt uns vorgestellt hat. In der Bergpredigt geht es auch um Gerechtigkeit, um Liebe, um Frieden unter den Menschen. Also dieses Reich Gottes, von dem Paulus hier redet, was er sich in der Gemeinde wünscht, dass die Gemeindeglieder untereinander sich nicht über Fragen des Essens streiten, sondern sich alle bemühen, dass Gerechtigkeit in der Gemeinde herrscht, dass Friede in der Gemeinde ist, also Harmonie und Eintracht, und dass sich alle freuen im Glauben, aneinander. Wo das geschieht, ist Reich Gottes. Also Gemeinde ist eigentlich ein Ort, wo Reich Gottes leuchten darf, leuchten soll, leuchten möchte. Das war der erste Punkt. An mehreren Stellen spricht die Apostelgeschichte bzw. Paulus in der Apostelgeschichte von der Predigt vom Reich Gottes, diese Formulierung kommt davor, die Predigt vom Reich Gottes und von Jesus Christus. Da wird also kombiniert, Predigt vom Reich Gottes ist dasselbe wie Predigt von Christus. Apostelgeschichte 8, Vers 12, ich sehe, einige schreiben mit, wunderbar. Apostelgeschichte 8, Vers 12, Apostelgeschichte 19, Vers 8, und Kapitel 28 in der Apostelgeschichte, ganz am Schluss, Vers 23 und 31. Wir können den letzten Vers mal lesen, der ist ganz dicht bei Römer 14. Ganz am Ende der Apostelgeschichte, und das ist nur der letzte Text, der darauf hinweist, Vers 31, Paulus blieb noch 2 Jahre in Rom in seiner eigenen Wohnung, das war sowas wie Hausarrest, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Also die Begriffsverbindung, Predigt vom Reich Gottes, Predigt von Christus, ist quasi gleichbedeutend. Und das ist der Unterschied zur Predigt Jesu. Also Jesus hat das Reich Gottes gepredigt und hat durch seine Wunder gezeigt, dass Gott regiert. Aber Jesus hat jetzt nicht, ja gut, man könnte auch sagen, er hat sich gepredigt. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens und so. Aber die Apostel haben ja nun nicht über sich geredet, sondern über Jesus. Das heißt, indem die christliche Verkündigung, und das gilt ja bis heute, auf Jesus verweist, verweist sie auf das Reich Gottes. Wer Jesus predigt, predigt das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes war und ist in Jesus Wirklichkeit. Okay? Wenn wir von Jesus predigen, predigen wir von der Herrschaft Gottes im Leben der Menschen. In unserem eigenen Leben und hoffentlich im Leben vieler anderer. Wenn also Paulus dann im Korintherbrief sagt, das Wort vom Kreuz, dann meint er damit das Evangelium, das Wort Gottes, dass die Kraft Gottes, wie heißt es im Römerbrief, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben. Römer 1, Vers 18. Das ist das Reich Gottes. Also ein geistliches Reich, aber sehr wohl konkret im Leben der Menschen. Geistlich heißt nicht unwirklich, heißt nicht Fantasieprodukt, sondern ganz konkret im Leben von Menschen. In deinem Leben, in meinem Leben zeigt sich Reich Gottes. Denn wenn Jesus in unserem Leben ist, ist das Reich Gottes da. Lest mit mir Apostelgeschichte 20, Verse 24 bis 27. Apostelgeschichte 20, 24 bis 27. Die Abschiedsrede des Paulus in Ephesus, als er zum letzten Mal dort war, hat ja länger dort gelebt in Ephesus. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst ausrichte, zu dem ich, den ich von Jesus empfangen habe, um zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, alle, zu denen ich hingekommen bin und denen ich das Reich Gottes gepredigt habe. Die Predigt des Paulus ist die Predigt vom Reich Gottes. Vers 27, denn ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das fällt auf. Den ganzen Ratschluss Gottes. Man könnte auch sagen, das ganze Evangelium von A bis Z. A wäre Schöpfung und Z wäre Neues Jerusalem. Der ganze Heilsplan Gottes zur Erlösung der Welt, das ist der Ratschluss Gottes, der in Jesus seinen Höhepunkt gefunden hat, mit dem Reich Gottes, das auf diese Erde kam und das am Ende aufgerichtet werden wird. Okay, wo ist nun Reich Gottes wahrnehmbar? Ich möchte nochmal auf drei Wirkungsbereiche des Wortes Gottes aufmerksam machen. Einmal auf mich, dich, auf den einzelnen Menschen. Zweitens auf die Gemeinde. Und drittens auf die ganze Welt. Wo zeigt sich Reich Gottes in meinem Leben? Wo zeigt sich Reich Gottes in der Gemeinde Gottes? Und wo zeigt sich Reich Gottes in der großen, weiten Welt? Drei Ebenen. Beginnen wir mal bei uns selbst. 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Denn ihr wisst, dass wir, er redet jetzt von sich und seinen Mitarbeitern, der Paulus, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wir sind berufen in das Reich Gottes. Und wenn wir die Einladung Jesu angenommen haben, uns zu ihm bekennen, uns in der Taufe seiner Gemeinde anschließen, dann sind wir im Reich Gottes. Schon jetzt. Noch nicht auf der neuen Erde, das merken wir, aber wir sind nicht mehr weg vom Reich Gottes. Wir sind Teil des Reiches Gottes, denn Jesus regiert in unserem Leben. Und damit ist Reich Gottes in unserem Leben Realität. Und in diesem Bewusstsein dürfen wir unseren Alltag leben. Gott regiert in mir. Der zweite Bereich ist der Bereich der Gemeinde. Wo entdecken wir Reich Gottes? In der Gemeinde. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 13, Christus hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Kolosser 1, Vers 13. Wir, nun spreche ich uns alle an, die wir hier sind, wir sind versetzt worden, also umgezogen, hineingerufen worden in das Reich Gottes. Da sind wir, im Gottesreich. Im Gottesreich sind viele Plätze frei. Gott hat Platz für alle im Hause Gottes. Aber entscheidend ist nicht die Zahl, entscheidend ist, dass wir dabei sind. Dass wir in dieses Reich Gottes eintreten. Und nach dem Reich Gottes zu leben, hat Jesus ja in der Bergpredigt seinen Jüngern gesagt. So die ganze Bergpredigt sind die Hausordnungsregeln des Reiches Gottes. Also wenn wir fragen, wie lebt man in der Familie Gottes, Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, steht alles drin. Wie wir einander behandeln, wie wir unser Verhältnis zu Gott gestalten, das Vaterunser mittendrin, worum Jünger Jesu bitten, das ist die Ethik des Reiches Gottes. So, und wenn wir im Reich Gottes sind, dann sind wir auch Mitarbeiter am Reich Gottes. Kolosser 4, Vers 11, da sagt Paulus, wir sind alle Mitarbeiter am Reich Gottes. Ich kenne euch zu wenig, um euch sagen zu können, aus eigenem Beobachten oder Erfahren, wo ich sehe, dass ihr am Reich Gottes baut. Ein bisschen habe ich ja mitbekommen gestern Abend und heute, und ich sehe, dass einige von euch ganz aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reiche Gottes sind. Sehr ermutigend für mich, freut mich, dass ich euch so auch kennenlernen darf. Aber da ist ja noch viel mehr, als ich in 24 Stunden mitbekomme. Und jeder von euch hat auch seinen Bereich, den ich ja gar nicht kenne, wo ihr für Gott lebt, mit Gott lebt und Gottes Reich mitbauen helft, als Mitarbeiter am Reiche Gottes. Als Adventgemeinde reden wir auch viel vom Gemeindeaufbau. Und dabei geht es ja nicht um ein Gebäude, sondern es geht darum, dass ein geistliches Haus entsteht, dass Gemeinde eine Gemeinschaft von Menschen ist, die sich gegenseitig stützt und trägt und ermutigt, um auf diese Weise vorbereitet zu sein auf die Begegnung mit Christus. Epheser 4, Vers 11 bis 16, ein sehr bekannter Text von Paulus, dass wir miteinander aufgebaut werden, bis wir alle zur Reife gekommen sind, die Gott sich von uns wünscht. Und der Apostel Petrus in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 10 verwendet das Bild vom Tempelbau und sagt, ein schönes Bild, jeder von uns ist ein Stein im Tempel, aber ein lebendiger Stein, kein toter Stein. Kein toter Stein im Mauerwerk, sondern, das ist jetzt zwei Bilder, ja, ein lebendiger Organismus und gleichzeitig ein Gebäude. Also Gemeinde ist ganz dynamisch, lebendig, wir atmen, lebendige Steine, die atmen. Das ist ja auch wichtig, wenn man ein Haus baut, dass die Wand atmet, ne? Dass da also gut durchlüftet wird und alles gesund ist. Wir sind lebendige Bausteine im Tempel Gottes. So, und als solche Menschen, die im Reich Gottes leben, sehnen wir uns natürlich nach der Vollendung des Reiches Gottes. Das Ende der Hängematte. Weil das Leben in der Hängematte ist nicht das letzte Ziel des Christen, so schön wie das auch sein mag. Manchmal ist es auch sehr herausfordernd. Und manchmal kostet es sogar das Leben, wie wir wissen, aus der Apostelgeschichte und aus der Kirchengeschichte. Das war oft kein Hängemattenleben, wenn man verfolgt wurde. Aber wir dürfen ja sehr dankbar sein, dass wir Religionsfreiheit haben und dass wir frei unseren Glauben leben und bekennen können, auf die Straße gehen können. Ich habe unten die Zeitungsausschnitt gesehen, als ihr auf der Straße wart und dann Bergpredigt gelesen habt. Ne? Genau. Ja, schön, einfach unseren Glauben bezeugen und da kommt keine Polizei und reißt uns die Plakate weg und sperrt uns ein. Also insofern dürfen wir sehr dankbar sein, welche Freiheit wir immer noch genießen dürfen. Ja, das zukünftige Reich Gottes, das Jesus auch in die Bergpredigt eingebunden hat, dein Reich komme, Vater unser ist ja mitten in der Bergpredigt, die Sehnsucht nach dem Reich Gottes soll lebendig bleiben. Matthäus 24, 25 gucken wir uns nach der Pause an. Und ein sehr schöner Text, der mir sehr viel bedeutet, ist in 2. Petrus Kapitel 3, wo der Apostel Petrus sich nach dem Reich Gottes sehnt. Und da ist dieser eine Vers, ich glaube, ich habe ihn schon mal zitiert heute, 2. Petrus 3, Verse 9 bis 13, aber besonders der Vers 13 hat es mir angetan. Ich denke, euch geht es vielleicht auch so. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Ach, was wünsche ich mir, eine gerechte Welt. Wir reden viel von Liebe, aber Liebe ist mit Gerechtigkeit gepaart. Liebe und Gerechtigkeit sind wie Vorder- und Rückseite. Und in unserer Welt mangelt es so viel an Gerechtigkeit. Manchmal auch in der Gemeinde oder in den Familien Und Gerechtigkeit ist ein Wert aus der Bergpredigt vom Reich Gottes, der dann in der Vollendung des Reiches Gottes für alle sichtbar werden wird. So, ich habe gesagt, drei Bereiche des Reiches Gottes. Der einzelne Mensch, in dem Christus regiert, ist eine Manifestation des Reiches Gottes. Die Gemeinde Jesu in ihrem Zusammenleben, gerade das Zusammenleben, zeigt sich, wo die Werte des Reiches Gottes funktionieren oder nicht. Gemeinde als Familie, die sich gegenseitig stützt und trägt. Und die Frage ist eine spannende Frage, die viele Christen und Theologen bewegt. Wo ist denn Reich Gottes in dieser Welt? Reicht das Reich Gottes über die Gemeinde hinaus? Wenn nicht, dann könnten wir Gemeinde und Reich Gottes fast gleichsetzen. Das wäre aber möglicherweise sehr kurzsichtig. Wenn wir Gottes Wirken reduzieren würden auf das, was in der Gemeinde geschieht, ich glaube, das wäre viel zu eng gedacht. Und darum mal kurz die Frage, wo wirkt denn Gott in dieser Welt auch außerhalb der Gemeinde? Ich erinnere euch an zwei Bibeltexte. Den einen könnt ihr auswendig, Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus alle Macht auf der Erde hat, wo ist sie denn bitte schön? Jesus sagt nicht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und in der Gemeinde, sondern im Himmel und auf Erden. Das ist viel größer als Gemeinde, das ist die ganze Welt. Wo ist Gottes Wirken in der Welt, auch außerhalb der christlichen Gemeinde, zu spüren? Vielleicht brauchen wir geschärfte Sinne, um zu erkennen, dass der Heilige Geist auch außerhalb der Kirchenmauern und der Gemeindehäuser am Wirken ist. Seht ihr das so? Und seht ihr, wo Gott auch manchmal am Wirken ist? Vielen Dank. Ich sag's nochmal für alle. Wir haben ein Gewissen. Fast alle scheint mir. Manche Menschen scheinen keins mehr zu haben. Wir haben ein Gewissen und das ist ein Instrument, wo der Heilige Geist an uns wirkt, sodass Gott tatsächlich bei jedem Menschen eine Möglichkeit hat, zumindest anzuklopfen. Und wenn jetzt ein Mensch seinem Gewissen folgt und sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt, er mag ja kein Christ sein, er mag Gott nicht kennen, aber wenn er seinem Gewissen folgt und spürt, das ist Recht, das ist Unrecht, wie Menschen behandelt werden, wie er selbst Menschen behandelt, dann wäre das doch so ein Zeichen dafür, dass Gott auch außerhalb seiner engen Jüngerschar am Wirken ist. Dankeschön. Wie siehst du das? Magst du mal aufstehen und dich umdrehen? Ich höre dich auch von hinten, aber die anderen vielleicht schwieriger. Bleib ruhig da, wo du bist und dreh dich einfach um. Oder so, ja, komm her. Deine Stimme ist zart und sie verdient es, gut gehört zu werden.
Also, ein Antwortversuch auf diese Frage, dass ich mit vielen Menschen über Gott und Jesus ins Gespräch komme und zunächst eine Ablehnung vorhanden ist und dann versuche ich, ein bisschen bewusst zu machen, dass die Menschen ja auch schon gewisse Erfahrungen gemacht haben. Und auch in diese Richtung, wenn man im Leben etwas macht, dann hat es auch gewisse Folgen. Und dass zum Beispiel auch Gottes Wort das eine sagt, irrt euch nicht, ihr Menschen, Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sät, das erntet er auch. Ja? Und da passiert es oft, dass die Leute sagen, ja, irgendwo stimmt es. Also es hat irgendwo eine Folge, das, was man tut. Und da sage ich, das kommt nicht von ungefähr. Also dieses Prinzip säen und ernten, das ist jemand, was von oben gesteuert wird. Da können wir erkennen, auch Ungläubige können erkennen, da ist jemand da, der etwas lenkt.
Vielen Dank. Bitte, Inge. Du kannst laut sprechen. Jawohl. Wir wissen von nichts. Ja, also daran merkt man, dass Sensibilität für die Bedürfnisse anderer Menschen, für die Nöte in der Welt, keinesfalls nur eine christliche Fähigkeit ist. Es ist eine menschliche Fähigkeit und dass es viele Menschen gibt, die nicht christlich glauben und in solchen Situationen sich sehr christlich verhalten. Genau. Richtig. Und da könnte man sagen, hier wirkt der Geist, hier ist Gott ein bisschen am Regieren. Und ich denke, wir sollten und dürfen mit großer Wertschätzung das auch benennen. Damit tun wir uns keinen Schaden, wenn wir anerkennen und sehen, wie andere, ja, vereinfacht gesagt, manchmal mehr der Bergpredigt gemäß leben als vielleicht ich selbst oder wir als Gemeinde manchmal. Ja, vielen Dank. Dann sehe ich dahin die Schwester und dann bist du wieder dran. Vielen Dank. Du wolltest dich nochmal äußern? Jesus sprach davon, dass er nicht nur für die verlorenen Schafe des Hauses Israel gekommen war. Sein Blick ging über Israel hinaus. Letztlich war es ein Blick für die ganze Welt. Und diesen Blick, den brauchen wir auch. Also Israel jetzt in diesem Fall nicht nur die Gemeinde zu sehen, sondern auch die vielen Menschen außerhalb, die vielleicht manchmal schon eher Kinder Gottes sind, als wir das ahnen. Wir denken, das wären alles Heiden, gottlos, aber sind sie vielleicht gar nicht. Und wir haben noch nicht die Augen, um wahrzunehmen, dass wir hier Menschen begegnen, in deren Leben Gottes Geist wirkt. Ja, vielen Dank für die Beispiele. Für mich verstanden mit dem Anliegen, was ich hier hatte. Die Welt als Herrschaftsbereich Gottes. Es gibt einen Text, der ist nicht ganz leicht zu verstehen, aber da ich sehe, dass ihr doch ganz dabei seid, will ich den mit euch noch lesen. Epheser 1, Vers 20 bis 23. Das ist ein herausfordernder Text, aber er zeigt, wie groß die Vorstellung des Paulus ist von der Königsherrschaft Gottes. Ich lese mal ab Vers 18 in Epheser 1. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, wie reich die Herrlichkeit des Erbes für euch ist und wie überschwänglich groß die Kraft Gottes an uns, die wir glauben. Und jetzt geht's dann in Vers 20 um Christus, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Vers 21, über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft und über alles, was sonst einen Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also Jesus als Herrscher des Alls, alles ist ihm untertan, so heißt es auch in Kirchenliedern, alles ist ihm untertan. Und dann kommt er wieder zurück zur Gemeinde in Vers 22. Und alles hat Gott unter Jesu Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Also Jesus das Haupt über die ganze Welt, das ganze Weltall, Jesus das Haupt über alles in der Gemeinde. Und dann heißt es von der Gemeinde in Vers 23, sie ist sein Leib, nämlich die Fülle. Also Paulus hat einen ganz großen Blick vom Wirken Gottes in dieser Welt. In der ganzen Welt ist Gott am Wirken und in der Gemeinde ist er der Herr. Zumindest ist das unser Bekenntnis. Und Gott möchte nicht mehr, als dass dieses Bekenntnis Wirklichkeit ist. Dass in der Gemeinde, in allem, was wir tun und entscheiden, wie wir uns verhalten, zueinander, nach außen hin, dass hier tatsächlich Gott regiert. Wo Gott regiert, da ist das Reich Gottes. So einfach kann man das sagen. Also die Gemeinde ist nicht das Reich Gottes, aber Gott will in der Gemeinde regieren. Wie gesagt, Reich Gottes ist nicht ein Land, keine geografische Fläche. Reich Gottes ist auch keine kirchliche Institution. Kirche ist nicht Reich Gottes, sondern Gemeinde ist der Ort, wo Jesus regieren möchte. Und in dem Maße, in dem wir ihn regieren lassen, in dem Maße ist Reich Gottes in der Gemeinde zu spüren. Aber es wird nie eine Gleichsetzung geben zwischen Gemeinde und Reich Gottes. Erst auf der neuen Erde. Im neuen Jerusalem ist die Gemeinde das Reich Gottes. Da habt ihr eine Identität zwischen beiden, aber vorher nicht. So, und damit richtet sich der Blick jetzt doch nach vorn und wenn wir gleich nochmal eine Pause machen und danach dann uns ganz speziell anschauen, was Jesus über dieses zukünftige Reich Gottes sagt, will ich doch vorher nochmal von anderen Texten her auf dieses zukünftige Reich Gottes zu sprechen kommen und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zu gestern Abend. Für die, die gestern Abend da waren, das sind ja ein großer Teil von euch, weltliche Vorstellungen vom Reich Gottes. Nicht nur christliche, sondern auch nicht christliche, auch atheistische, politische, Marxismus, Kapitalismus, Nationalsozialismus, militanter Islam, ja, auch der radikale Islam ist eine Reich Gottes Vorstellung. Militante Zionismus, ja, also mit Gewalt den Staat Israel bauen, ist auch alles Reich Gottes Utopien. Utopie. Das Wort Utopie ist ein griechisches Wort und heißt auf Deutsch nirgendwo. Das ist die wörtliche Übersetzung von Utopie. Utopie ist die Vorstellung von etwas, was es nirgendwo gibt. Auf das man aber hofft. Das macht es ja zur Utopie. Also das Paradies auf Erden ist eine Utopie. Es gibt's nicht, sieht auch nicht so aus, als ob es kommt, Aber es gibt Menschen, die wollen das Paradies auf Erden bauen. Und wir haben gestern festgestellt, immer wenn Menschen das Paradies auf Erden bauen, dann gibt es eine Hölle. Und deshalb warten wir auf den neuen Himmel und die neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Aber jetzt, ihr Lieben, wenn wir glauben, dass tatsächlich eines Tages unsere Weltgeschichte so radikal sich verändert, dass es so vollkommen wird, wie die Bibel das beschreibt, das ist doch eine Utopie, oder? Also das gibt's doch nirgendwo. Und auch wir als Gemeinde sind doch weit davon entfernt, oder? Sage ich zu viel? Also in der Gemeinde geht's doch oft menschlicher zu als geistlicher, weil wir einfach so Menschen sind, die ihre Kämpfe haben mit sich und auch miteinander. Aber dieser Glaube, es wird eine neue Welt geben, eine vollendete Welt, wie im Paradies, das ist Utopie, weil es das nirgendwo gibt. Aber bevor ihr jetzt denkt, der Rolf Pöhler glaubt ja gar nichts mehr, würde ich gerne das Wort Utopie noch ein bisschen verlängern und noch eine Vorsilbe hinzufügen, nämlich das Wort real. Ich glaube nämlich, dass unser christlicher Traum von der Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, eine Real-Utopie ist. Das heißt, ein Traum von etwas, was es nirgendwo gibt, was man nirgendwo sieht, aber es ist ein Traum, der real sich erfüllen wird. Auch wenn ich den Menschen nicht zeigen kann, hier ist das Reich Gottes. Ich kann nicht auf die Straße gehen und sagen, kommt mal hier in den Saal, hier ist das Reich Gottes. Da sehen Sie 20 Leute, die da nett und freundlich sind, aber dass das jetzt das Paradies ist, würde ja keiner von uns behaupten. Aber dieser Glaube, der in uns arbeitet, Gott hat versprochen und er wird sein Wort halten. Es ist so utopisch wie der Marxismus. Aber ich halte den Marxismus für eine reine Utopie, die sich nie in dieser Welt verwirklichen wird. Und der Nationalsozialismus ist auch krachend gescheitert. Und der radikale Islam macht die Welt auch nicht besser. Alle menschlichen Versuche müssen scheitern. Sie sind alle utopisch. Ich glaube aber, deshalb bin ich Adventist, deshalb bin ich Prediger geworden. Ich glaube, dass die Verheißung Jesu real sich verwirklichen wird. Diese Utopie, dieser Traum vom Reich Gottes, der ist ganz handfest. Der ist nicht aus der Luft gegriffen. Warum? Weil Gott sein Siegel darauf gegeben hat. Weil Gott in der Auferstehung Jesu gezeigt hat, wenn er Jesus von den Toten auferweckt, dann ist das Reich Gottes keine bloße Utopie. Dann ist das real und es wird Realität werden. Deswegen nenne ich es eine Real-Utopie. Und das Neue Testament ist ja voll. Manche haben gesagt, 300 Texte gibt es da im Neuen Testament angeblich. Ich habe sie nie gezählt, die alle darauf hinweisen, dass dieses Reich Gottes kommen wird. Und die schönste Beschreibung ist vielleicht die in der Offenbarung am Ende. Kapitel 21 und 22, das neue Jerusalem auf der Erde, die Braut Gottes in all ihrer Schönheit. Golden wird sie beschrieben, durchscheinend wie Glas, ohne Sünde, vollkommen. Was für ein wunderbarer Traum, was für eine wunderbare Utopie. Aber sie ist durch Gottes Zusage gewiss. Ja, bevor wir dann jetzt nochmal ein Päuschen machen, möchte ich euch darauf hinweisen, wie in der Zeit des Neuen Testamentes die Gemeinde mit der Frage gerungen hat, wie nah ist das Kommen des Herrn? Werden wir das noch erleben? Werden wir das nicht erleben? Wie dicht sind wir dran? Das ist ja so die adventistische Frage scheinbar. Ne? Erleben wir das noch? Wird das in ein paar Jahren sein? Werde ich vorher noch sterben? Werde ich Jesus kommen sehen? Schaut mit mir in den ersten und zweiten Thessalonicher Brief. Übrigens, der erste Thessalonicher Brief ist tatsächlich der zweite und der zweite ist tatsächlich der dritte. Nur wir haben den ersten nicht. Der ist verloren gegangen. Wir wissen aus dem ersten und zweiten Thessalonicher Brief, dass Paulus der Gemeinde vorher schon einen Brief geschrieben hat. Den haben wir nicht. Wäre ja spannend, wenn man den finden würde. Würden wir dann die Bibel neu drucken, hätten wir dann 77 Bücher in der Bibel. Das wäre dann eine ganz heiße Streitfrage. Ne? Aber die stellt sich nicht, die Frage. Also im sogenannten 1. Thessalonicher, weil es der erste ist, den wir haben, in Kapitel 4, am Ende von Kapitel 4 ab Vers 13, spricht Paulus von der Wiederkunft Jesu fast so, als stünde sie unmittelbar bevor. Vers 13. Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die schon verstorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Christus mit ihm einherführen. Also Auferstehung. Denn da sagen wir euch als ein Wort des Herrn, also hier spricht Paulus prophetisch und beruft sich auf Jesus. Wir sagen mit dem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn und so weiter und so weiter und so weiter. Wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft, wir werden den Herrn kommen sehen. Also wenn jetzt hier Paulus hier stünde und das predigen würde, dann würden wir alle sagen, wow, dann werden wir das ja alle noch erleben. Wunderbar, wir sind die letzte Generation. Fantastisch, das wollten wir doch sein. Wir wollten den Herrn sehen, wenn er kommt. Und gar keine Auferstehung erleben, gleich die Verwandlung. Gleich direkt ins Himmelreich. So klingt doch Paulus. Und so hat die Gemeinde ihn verstanden. Und das Interessante ist, wir haben noch einen nächsten Thessalonicher Brief, den Paulus geschrieben hat, nachdem er aus der Gemeinde Thessaloniki ein Echo bekommen hatte auf diesen Brief. Ja, er schreibt diesen Brief voller Begeisterung, will sie in ihrem Adventglauben stärken. Das ist ihm offensichtlich besser gelungen, als er dachte. Jetzt war die Gemeinde ganz happy und enthusiastisch. Jetzt kommt der Herr und ne? Es gibt ja auch in unserer Gemeinde solche Empfindungen und Erwartungen, ja. Da kommt man sich ganz, ganz abgestanden vor, wenn man nicht so enthusiastisch glaubt, dass Jesus nächstes Jahr wiederkommt. Wenn man da zurückhaltender ist, kommt man sich ja fast ungläubig vor. Ja, dieser Enthusiasmus. Und jetzt sieht sich Paulus genötigt, noch einen Brief an die Thessalonicher zu schreiben. Das ist unser zweiter Thessalonicher Brief. Und im zweiten Kapitel reagiert jetzt Paulus auf die Reaktion auf seinen ersten Brief. Ich finde das ganz spannend, ja. Manchmal ist man bei der Predigt hinweggetragen vom Heiligen Geist, ganz begeistert und die Gemeinde ist begeistert. Und hinterher muss man manchmal sagen, das muss ich jetzt noch mal ein bisschen zurechtdrücken. Da bin ich vielleicht missverstanden worden, da bin ich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da muss man manchmal etwas ergänzen. Und das macht jetzt Paulus in 2. Thessalonicher 2. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht so schnell wankend machen und erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Also im letzten Brief hat er gesagt, wir werden das erleben. Und jetzt sagt er, aber bitte, versteht mich nicht so, als sei es schon soweit. Seht ihr die Hängematte? Der Herr ist gekommen, sein Wort ist gewiss. Wir warten auf den Tag des Herrn. Lieber heute als morgen. Und da muss er sagen, aber bitte schießt es nicht übers Ziel hinaus. Es scheint so, dass einige Leute, die den Paulus gehört oder gelesen hatten, dann daran noch ein bisschen weiter gesponnen haben, ja, vielleicht auch unter seinem Namen was rumgeschickt haben. Sowas gibt's heute auch, wird viel rumgeschickt, ne? Und Paulus sagt, also bevor da was in meinem Namen rumgeht, dann prüft mal, ob ich das wirklich geschrieben habe und ob ich wirklich richtig verstanden werde. Und dann kommt Vers 3 und das ist schon fast die Brücke zu unserem letzten Teil nachher. Lasst euch von niemanden verführen, in keinerlei Weise. Also offensichtlich fürchtet Paulus, dass sein Thessalonicher Brief missverstanden wird oder missbraucht wird für etwas, was Paulus gar nicht sagen wollte. Und jetzt muss Paulus warnen, dass in der Gemeinde Leute aufstehen und das Wort des Paulus im Munde verdrehen. Oder vielleicht sogar in bester Absicht ihre Gedanken weiterspinnen und Paulus muss sagen, aber nicht mehr mit mir. Das habe ich nicht gesagt und das wollte ich auch nicht sagen. Und jetzt scheint er sozusagen sich selbst ein bisschen zurückzunehmen. Lasst euch nicht verführen, denn es muss zuvor der Abfall kommen, der Mensch der Bosheit, der Mensch des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, so dass er sich setzt in den Tempel Gottes und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Also, eben noch hat Paulus geschrieben, wir, die wir leben und übrig bleiben, werden den Herrn sehen. Halleluja, vielleicht morgen. Jetzt schreibt er, aber Brüder und Schwestern, denkt daran, bevor Jesus kommt, da muss noch was anderes kommen. Plötzlich schiebt Paulus noch etwas dazwischen, nämlich den Hinweis, dass Satan versucht, bevor Jesus wiederkommt, die Gemeinde abspenstig zu machen und die Gemeindeglieder zu verführen. Lasst euch nicht verführen. Es gibt also noch Verführung in der Gemeinde, die zwischen heute und dem Kommen des Herrn ist. Also einerseits weckt er die Sehnsucht, andererseits bremst er sie ein bisschen aus. Jetzt haben wir wieder so eine Spannung. Die Spannung zwischen sehnsüchtiger Erwartung und nüchterner Kalkulation. Es ist vielleicht noch nicht ganz so weit. Und in dieser Spannung, ihr Lieben, leben wir als Adventgemeinde seit 150 und mehr Jahren. Es ist genau diese Spannung. Herr, komme bald. Und gleichzeitig füllen wir Bücher und Vorträge mit allen möglichen Hinweisen, alles, was noch passieren muss. Und manche gehen so weit und sagen, Jesus kann ja noch gar nicht kommen, es muss ja erst noch das und das und das und das und das passieren. Ja, dann wird der Fahrplan abgearbeitet, also da sind noch 10 Dinge, die müssen noch passieren und vorher kann Jesus gar nicht kommen. Und dann stehst du in deiner Gemeinde da, verkündigst die baldige Wiederkunft Christi, sagst, der Herr kann jederzeit kommen. Dann steht jemand auf und sagt, der Herr kann überhaupt nicht kommen und es ist ein guter Adventist. Der als guter Adventist sagt, der Herr kann noch gar nicht kommen, dann müssen erst noch 10 andere Dinge passieren. Und dann frage ich mich wieder, was macht das jetzt mit meiner Adventhoffnung? Ich hoffe doch auf das Kommen des Herrn. Und ich hoffe doch nicht auf irgendwelche Endzeitereignisse, die das Kommen des Herrn noch hinauszögern. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Mit dieser Frage möchte ich euch jetzt gerne ein paar Minuten alleine lassen. Das heißt, ich lasse euch nicht allein. Ich denke, wir gehen noch mal runter, unten ist schön kühl. Bewegen uns noch mal die Beine. Gibt noch was zu trinken unten? Wahrscheinlich. Was immer da unten ist, ist für uns gedacht. Ich schlage vor, dass wir 20 Minuten Pause machen, also so bis 4:55 wieder hier sind. Ich habe Zeit bis 4:30, dann wartet mein Taxi, das mich gestern abgeholt hat, bringt mich wieder zur Bahn, damit ich heute Abend dann den Abend zu Hause verbringen kann. Also, in 20 Minuten kommen wir hier zur letzten Runde. Unbedingt die Bibel dabei haben, dann schauen wir uns nochmal an, wie Jesus mit der Endzeit umgeht. Und das wird dann die Abrundung unseres Studiensabbats sein. Vielen Dank fürs Erste und wir sehen uns nachher. Vergesst nicht, euch zu bewegen und zu trinken, viel Wasser zu trinken. Das hält uns fit und frisch. Dankeschön.